Willkommen bei unserem Podcast Hörl, ein Mann, ein Wort. Der Podcast über politische Themen von Tirol bis Wien. Servus Franz.
Grüß Gott.
Unser heutiger Gast ist Reinhard Fitz. Er leitet die Entwicklung von multimodalen Mobilitätskonzepten mit Seilbahn als integrierter Verkehrsmodus für Doppelmayr. Die Doppelmayr-Gruppe ist ein international führender Hersteller von Seilbahnsystemen. Angefangen hat Reinhard als Projektingenieur und ist nun schon seit mehr als 25 Jahren bei der Firma Doppelmayr. Spezialisiert bist du in der Projektentwicklung, Projekt- und Kommunikationsmanagement, bei urbanen Infrastrukturprojekten sowie touristischen Projekten mit komplexen Anforderungen. Herzlich willkommen, Reinhard.
Danke für die Einladung.
Franz, du giltst als eine der zentralen Stimmen für den Seilbahntourismus in Österreich. Wie siehst du die Zukunft dieses Sektors?
Also ich glaube an die Zukunft dieses Sektors, auch deshalb, weil ich als Unternehmer Optimist bin und weil die Seilbahnwirtschaft sich auch in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, sehr viel technisches Know-how hineingekommen ist, man heute die Anlagen mit denen vor 20 Jahren kaum vergleichen kann. Und wenn ich mir die Entwicklung anschaue, weil ja immer wieder behauptet wird, wir hätten dann keinen Schnee mehr oder der Klimawandel würde uns das Geschäft komplett kaputt machen. Wenn ich mir die Beschneidungsanlagen anschaue, die wir heute haben, die technische Ausstattung, die Effizienz, wie wenig Energie wir inzwischen auskommen, wie wir das vor 20 Jahren gehabt haben, dann macht mich das zuversichtlich, dass ich in den nächsten 20 Jahren bei ähnlichem technologischen Schub und bei dem, was wir inzwischen können und was wir auch bieten. Wir reden in Österreich immerhin noch, dass die Seilbahnwirtschaft in Österreich auf Platz 1 bis 3 global ist. Also wir sind im globalen Wettbewerb mit Amerika und mit Frankreich. Und ich glaube, dass wir die besten Voraussetzungen haben, gemeinsam mit Firmen wie Doppelmayr die höchste technische Qualität bieten, dass wir hier die besten Voraussetzungen haben, auch in den nächsten 50 Jahren unser Business zu betreiben. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil wir sind der leitende Sektor, was den Wintertourismus betrifft, inzwischen natürlich auch im Sommer nicht mehr ganz schlecht sind. Und ohne Seilbahnen, glaube ich, ohne Skigebiete, ohne Wandergebiete im Sommer, ohne die Bahnen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bergtourismus insgesamt funktioniert. Und das ist die zentrale Frage des Wohlstandes in unseren Tälern und in unseren Gemeinden. Und deshalb bin ich auch optimistisch.
Sehr gut.
Außerdem noch etwas. Wir sind alle gewohnt, also im Sinne des ordentlichen Kaufmanns, wie man das seit 200 Jahren eigentlich propagiert, vorsichtig und entsprechend auch seriös Investitionen zu planen. Und wir haben gerade letztes Jahr bei der Teufeltalbahn einen Achtersessel gebaut um 13 oder 14 Millionen Euro. Und wir würden diese Entscheidung nicht getroffen haben, wenn wir der Meinung gewesen wären, im Jahre 2040 gibt es keinen Skifahren mehr.
Absolut. Doppelmayr steht weltweit für moderne Seilbahntechnik. Was sind die aktuellsten oder auch spannendsten Projekte in Tirol und auf der Welt, Reinhard?
Bleiben wir in der Nähe. Beginnen wir mal in Tirol. Franz hat schon angeklingen lassen, dass Tirol eines der sehr starken Regionen ist und weltweit den Standard vorgibt. Da sind wir sicherlich auch sehr stolz drauf, dass wir da mitwirken dürfen. Es gibt sehr viele Talschaften, die prosperierend sind. Und da gibt es immer wieder spannende Projekte. Die haben zum Beispiel im Paznantal See, Ischgl und Kappel. Und gerade in Kappel gibt es eine Besonderheit. Die erhalten heuer eine Anlage, die war schon zweimal temporär in Betrieb, nämlich einmal bei der Bundesgartenschau in Mannheim und davor auf der Floriade in Almere für einen temporären sechsmonatigen Einsatz, um eben Personen auf dem Ausstellungsgelände von A nach B zu befördern. Und diese Anlage übersiedelt jetzt nach Kappel. Es gibt in Sölden zwei Achtersesselbahnen, die mit Aura ausgestattet sind. Das ist auch eine Technologie aus unserem Haus, wo wir sehr mit den Kunden zusammen eine sehr gute, effiziente Operationssteuerung, also quasi Betriebssteuerung ermöglichen. Das ist, die Bergstation muss nicht besetzt werden. Das spart zum einen Personal, aber zum anderen die gleiche Sicherheit, wenn nicht sogar eine höhere Sicherheit gewährleistet wird, wie wenn die besetzt werden. Interessante Sonderfertigungen, wie zum Beispiel die Nachrüstung bei der Aronbahn mit dem Operation Desk am Kabinendach oben, gibt natürlich immer wieder tolle Impulse, gerade für die Tourismusregion, neue einzigartige Erlebnisse für den Fahrgast. Und genau das will man erreichen, dass man immer up-to-date bleibt. Und gemeinsam mit unseren Kunden sehen wir, wenn die Kommunikation gut läuft, viel Optimierungspotenzial, aber auch Platz für Neues, um genau die Bedürfnisse des Kunden und seines Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Seilbahnen sind per se ja elektrisch betrieben. Kann man sie als Form von Elektromobilität verstehen?
Ja, absolut. Also das ist Elektromobilität im reinsten oder vom Feinsten. Wir haben einen Motor, der wird mit Elektrizität betrieben. Der treibt das Seil an dem Seil hängen die Fahrzeuge. Im Fahrzeug sitzen hoffentlich entspannte Fahrgäste. Und somit haben wir eigentlich einen sehr effizienten Betrieb. Das schlägt sich auch in den Energiezahlen nieder. Franz hat schon erwähnt, wir sind sehr energieeffizient, weil wir zum Unterschied von jedem Bus oder von jedem Auto keinen Motor, keine Bremsanlage, kein Fahrwerk mit transportieren müssen und Leichtbau bei unseren Fahrzeugen absoluter Standard darstellt.
Und wenn ich als Laie mal die Frage stellen würde, könnte man nicht auch Solarzellen auf die Mäste oder auf die Kabinen selbst anbauen?
Der Platz für Solarzellen ist hier relativ beschränkt und zum Zweiten haben wir dann das Problem, wie bekommen wir den Strom von den Fahrzeugen oder von den Stützen wieder zurück, dort wo man es braucht, nämlich beim Motor in der Station. Da würde ich eher anregen, den Platz, den man bei den Stationen zur Verfügung hat, sei es auf dem Dach von einer Garage oder Dach von einer Station selber, zu nutzen, eventuell Wände, die optimal ausgerichtet sind, mit PV-Panelen auszustatten, um den dort anfallenden Sonneneinstrahlung einzufangen und Strom vor Ort zu produzieren, haben wir keine langen Transportwege. Da gibt es auch Technologien, diesen aktiv direkt in den Antriebsstrang mitzuentwickeln.
Sehr cool. Wie energieeffizient ist denn eine moderne Seilbahn im Vergleich zu Dieselbussen oder dem Shuttleverkehr, Franz?
Ja, 100% energieeffizienter. Nur eine Vergleichszahl, alle österreichischen Seilbahnen, alle zwischen Bodensee und Neusiedlersee, alle Pisten in Österreich einmal präpariert pro Tag und auch beschneit brauchen 0,3% vom Gesamtenergieaufwand der Republik. Also die Geschichte damals, Schneekanonen, kann man die in Betrieb nehmen oder nicht, der Frau Gewesler, das konterkariert schon diese Zahl. Wir sind insgesamt, der gesamte Tourismus, auch wieder zwischen Bodensee und Neusiedlersee, hat 1,6% vom Gesamtenergieaufwand und davon der Winter 1% und alle Seilbahnen, wie ich schon gesagt habe, 0,3%. Effizienter geht nicht. Wir kaufen alle Ökostrom. Wir bezahlen diesen Ökostrom. Ob er uns geliefert wird, da habe ich meine Zweifel, dass wir 100% Ökostrom bekommen. Da habe ich meine Zweifel. Aber das ist dann nicht unsere Geschichte, sondern wir haben den guten Willen und wir wollen das alles mit Ökostrom betreiben. Und der Reinhard hat es ja auch schon gesagt, gerade die Photovoltaikanlagen, die haben wir natürlich nicht auf den Gondeln, dort bringen sie nichts, auch nicht auf den Stützen, dort bringen sie auch nichts. Die haben wir in den Berg- und Talstationen und zum Beispiel unser Unternehmen, unsere kleine Seilbahn in Gerlos, hat bereits Anschlusswerte von 400 kW Peaks, also ganz ordentlich sind die Stationen ausgestattet und das fließt natürlich in unser Energiesystem hinein und wir sind gerade ein Kraftwerk beim Bauen, das 1000 kW liefern sollte, in nächster Zeit ein Wasserkraftwerk. So, wir arbeiten, viele meiner Kollegen, wir arbeiten alle daran, erneuerbaren Strom im größten Ausmaß in das System hineinfließen zu lassen. Aber natürlich, die Hauptsaison ist der Winter und da brauchen wir natürlich aus dem öffentlichen Netz auch Strom, den wir ja auch teuer bezahlen, weil wir dort Ökostrom bestellt haben.
Und im Sommer scheint eher die Sonne. Gibt es denn Beispiele, wo Seilbahnen schon heute Alltagsmobilität ermöglichen? Also nicht nur für den Skitourismus, Reinhard.
Ja, da gehen wir mal über den großen Teich hinüber Richtung Lateinamerika. Da sind zum Beispiel die Seilbahnen schon im Alltagsgebrauch als ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr. Teilweise auch als Backbone, sogenannte Stammstrecken werden mit Seilbahnen realisiert. Der eine oder andere kennt vielleicht das Projekt in La Paz, wo 10 Seilbahnlinien die Hauptverkehrsadern des öffentlichen Verkehrs darstellen und von diesen Seilbahnlinien weg die Busse operieren. Es gibt aber nicht nur in Bolivien Seilbahnen, es gibt auch in Mexiko Seilbahnen. Die Stadt Mexico City setzt sehr stark auf Seilbahnen, weil die zum einen sehr schnell zu implementieren sind und zweitens den Flächenkonflikt am Boden relativ entspannt entgegensehen. Wenn es möglich ist, nämlich kann man Stützen auch verschieben, um den bestmöglichen Platz zu finden, Stationen optimal an die Hauptverkehrstransportträger anschließen. Das zeigt sich sehr gut im Beispiel Indios Verdes, wo eine Seilbahn direkt an der BRT, der Metrostation und der lokalen Buslinien andockt und somit im Tagesschnitt so zwischen 50.000 und 60.000 Beförderungen übernimmt und ein Viertel mit einer Einwohneranzahl von 1,6 Millionen Einwohnern an diese ÖPNV-Einrichtungen bestmöglich anbindet. Aber es gibt auch in Europa Projekte, die sehr wegweisend sein werden. Schauen wir nach Paris, nach Frankreich, wo derzeit eine öffentliche Personennahverkehrseinrichtung verlängert wird, nämlich die Metrolinie 8. Und wer noch nie in Paris war, wird sie nicht kennen. Aber die in Paris schon geurlaubt haben oder Paris besucht haben, kennen die. Die fährt nämlich fast jede Sehenswürdigkeit an und endet in Créteil, Pointe-Lac. Und in Pointe-Lac wird diese mit der Seilbahn verlängert über 4 Quartiere hinweg, um die Bevölkerung oder die Bewohner in diesen Quartieren an diese Metrolinie anzubinden. Also es geht immer darum, wie macht man Verbindungen, wie kann man Systeme ergänzen, und genau da findet die Seilbahn das ein oder andere Mal in die Diskussion, weil eben zeitliche Vorteile in der Realisierung sich ergeben und auch der Flächenkonflikt das ein oder andere Mal sehr durchschlagend, gerade in der Nachhaltigkeitsbetrachtung, darstellbar wird.
Wie könnten denn Seilbahnen in Tirol künftig stärker Teil des öffentlichen Verkehrs sein? Auch ein bisschen abseits der touristischen Nutzung.
Ja, die Rechtslage bei uns in Europa ist, glaube ich, doch eine entschieden andere. Jeder Hauseigentümer einer Wohnanlage, an der eine Seilbahn vorbeiführt, muss dazu gewonnen werden, dass er zustimmt. Wir haben andere Auflagen, was den Brandschutz betrifft, und da sind einige Punkte, die es für einen Seilbahnhersteller wie Doppelmayr sehr herausfordernd machen, ein Projekt so in die Reihe zu bringen, dass das dann auch in einer Kommune geht. Also der urbane Seilbahnbau in Österreich, da müsste man, glaube ich, doch auch einige Punkte in der Bewilligung ändern. Nur wir Seilbahner sind in ganz Österreich voll in den ÖPNV eingebunden. Alleine beispielsweise in dem Tal, in dem ich wohne, Zillertal, investieren wir pro Jahr 7-8 Millionen Euro nur in unsere Skibus-Systeme, die ja auch die Einheimischen befördern, die ja auch teilweise den Schülerverkehr mitnehmen und so weiter. So, wir sind Teil, in ganz Österreich sind wir Teil des öffentlichen Verkehrs. Als Seilbahnen selber fällt mir jetzt gerade kein großes Projekt ein, aber ich denke, dass immer wieder Ideen auftauchen, in Innsbruck beispielsweise, die Verbindungen in die Dörfer hinauf. Also richtig durchgesetzt hat sich das bei uns noch nicht, aber es kann ja noch kommen.
Darf ich da noch was ergänzen, Franz? Du hast absolut recht, das hat sich nicht durchgesetzt aufgrund des fehlenden Druckes, sage ich einmal so. Wir haben temporäre Stauerscheinungen, die sind sehr gut verkraftbar. Das ist noch nicht bis zur Belastbarkeitsgrenze angespannt. Und wenn wir gesamtheitliche Systeme, sag ich jetzt mal, analysieren, dann sehen wir, es würde auch keinen Sinn machen, wenn man so mit Park-and-Ride oder weniger Sinn machen, wenn man mit Park-and-Ride-Anlagen arbeitet, weil ein gebrochener Verkehr, sprich Umstieg vom Individualverkehr, vom Auto zum ÖPNV, findet ganz wenig statt, außer wir haben einen riesen Zeitvorsprung, das man durch die öffentlichen Personennahverkehrssysteme erreicht. Und ich glaube, da ist in Österreich die Luxussituation, dass wir schon recht gut erschlossen sind und natürlich überall, wo wir hinwollen, gute Straßen sind, auch wenn die manchmal verstopft sind. Vielleicht ist es auch der Grund, warum noch nicht so viele multimodale Konzepte entstehen, weil die Seilbahn kann nur ergänzen, die kann kein Hauptträger sein.
Also die Vorstellung vom Stephansdom zur Oper mit der Seilbahn zu fahren, da sind wir noch nicht. Alles klar. Was sind denn die technologischen Trends beim modernen Seilbahnsystem? Stichwort automatisierter Betrieb, Digitalisierung, Energierückgewinnung.
Ganz vorneweg das Kundenbedürfnis, also der Fahrgast. Das Kundenbedürfnis, das steht im Vordergrund, das ist oftmals Komfort und Sicherheit. Aber jetzt kommen wir zu den angesprochenen automatisierter Betrieb. Klar, es geht immer mehr in diese Richtung, gerade bei uns mit einem Lohnniveau, das schon sehr hoch ist. Da ist natürlich wichtig zu analysieren, was braucht es wirklich? Wo ist der Mann gefragt? Was kann der Mann Gutes tun? Und es bringt sicherlich mehr, wenn er Service am Gast bietet und nicht stur und heilig über einen bestimmten Winkel den Ausschnitt betrachtet, hier haben wir ein System etabliert, das auf alle Fälle für die Zukunft eine Erleichterung darstellt, das sogenannte AURO, Autonomous Roadway Operation. Das bedeutet, mit KI wird ein Kamera- oder beziehungsweise ein Videosystem angelernt, um Verhaltensmuster festzustellen, die nicht dem Normalfall entsprechen und hier frühzeitig Aktivitäten bis zum Stillstand der Anlage steuern. Das zum einen bei der Digitalisierung, das war das zweite Schlagwort, da gilt es eben sehr genau darauf zu achten, was fällt unter Digitalisierung. Zum einen brauchen wir Daten, um ordentliche Auswertungen führen zu können. Da braucht es Vertrauen, Transparenz und, glaube ich, auch ganz genaues Wissen, was wollen wir. Es ist für uns eine sehr wichtige Sparte für die Zukunft, weil gerade hier sind Optimierungen noch möglich. Automatische Mustererkennung von gewissen operativen Phasen oder aber auch Abnutzungserscheinungen frühzeitig zu detektieren und Prognose über die Lebensdauererwartung noch stellen zu können. Das sind sicherlich Punkte, die wir für die Zukunft auf dem Schirm haben. Da gilt es aber auch in Kooperation mit unseren Kunden dahin zu wirken, was wollen wir am Ende des Tages. Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis, dass es nicht gefährlich ist, dass nicht eine Machtposition entsteht oder ein Misstrauen daraus entsteht. Energie und Energierückgewinnung, sehr wichtiges Thema. Da gibt es gerade bei Pendelbahnen Potenzial, überall wo Stoßimpulse stattfinden zum Anfahren oder zum Bremsen, findet eine Energievernichtung unter Anführungszeichen statt. Genau das wollen wir nicht. Also wir wollen keine Wärmeproduktion oder irgendwelche Rückspeisungen ins Netz, am besten gleich selber nutzen. Da gibt's von uns sicherlich das S4-System, das erwähnenswert ist. Es dient eigentlich zur Energieverbrauchsoptimierung. Und das bedeutet, die Überschussenergie, die beim Bremsvorgang entsteht, wird zwischengespeichert, um später für den nächsten Anfahrzyklus wieder zu nutzen. Das hat am Ende das Ergebnis, dass dieser Anfahrpeak reduziert werden kann, die maximale Anschlussleistung für die Anlage kleiner ausfällt. Und das ist wirklich eine Einsparung, weil am Ende des Tages natürlich der Betreiber das bezahlen muss. Und genau da drin liegen die kleinen Körner, die aber, wenn man das über den ganzen Tag, über den ganzen Lebenszyklus rechnet, dann sich bezahlt machen.
Kommen wir zur Kritik. Es gibt ja häufig die Kritik, dass der Seilbahnausbau oft vor allem für den Tourismus dient. Wie kann man denn sicherstellen, dass auch die lokale Bevölkerung davon profitiert? Könnte man das zum Beispiel als Transportmittel für Lebensmittel verwenden?
Ich glaube, das muss man andersherum sehen. Man muss einfach die Wohlfahrtswirkung, die Seilbahnen innerhalb des Tourismus bedienen, erkennen. Und wenn Sie heute 270 Euro beispielsweise als Ziffer nehmen, die ein Gast im Winter ausgibt, hat die Seilbahn davon gerade noch 12%. Der Rest des Umsatzes geht in die Gastronomie, geht in alle anderen Betriebe, die im Tourismus also mit uns Player sind, sodass die Seilbahn einen relativ geringen Umsatz hat und trotzdem auch eine große Dienstleistung bringt. Wir bemühen uns ja in den Wintersportorten viele Zusatzleistungen zu bringen. Und wenn wir fragen, was hat das für einen Zusatznutzen für unsere Einheimischen, neben dem wirtschaftlichen Erfolg, den wir garantieren können und dem Wohlstand, den wir gemeinsam mit dem Tourismus für die Dörfer bringen, möchte ich nur darauf verweisen, dass wir in der Saison 21, wo es keine Gäste gab, unsere Seilbahnen in Betrieb gehabt haben, teilweise nur 2 und 3% des Umsatzes gemacht haben, aber trotzdem für die Einheimischen gefahren sind. Also ich bin auch momentan dran, wieder dieses Thema einheimischen Tarife versuchen zu reparieren. Da ist uns ja die Europäische Union mit dieser Geoblocking-Verordnung, die eigentlich ja mit Skifahren und mit dem Tourismus nichts zu tun hat. Diese Geoblocking-Verordnung hat ja nur geregelt, dass man quasi als Unternehmen nicht ganze Länder im Binnenmarkt ausschließen kann, dass man die nicht beliefert. Und über diese Regelung hat man das jetzt geschafft, dass bei uns Tarife für Menschen, die bei uns wohnen, bei uns arbeiten und bei uns auch ihren Lebensunterhalt haben, dass wir für die günstigere Tarife, dass das illegal wäre. Und da sind wir gerade dabei, das zu reparieren, weil es mir ein ganz großes Anliegen ist, dass unsere Einheimischen, unsere Kinder möglichst Bedingungen finden, beim Skifahren, im Wintersport, die auch leistbar sind. Und ich vergleiche das immer mit den Großstädten, die ja riesige Infrastrukturen haben, wo man ja alle Sportarten von Karate bis zur Yoga betreiben kann, diese Infrastruktur auch haben. Das haben wir teilweise in den Dörfern nicht. Und der zentrale Sport bei uns im Winter ist Skifahren. Touren gehen, Skifahren, natürlich alles, was mit Wintersport zusammenhängt. Und ich kämpfe dafür, dass wir hier auch günstigere Bedingungen für unsere Leute darstellen können.
Sehr schön eigentlich. Wie begegnet denn Doppelmayr dem Thema Flächenverbrauch, Naturschutz und den Kritik an Großprojekten?
Ich denke, nehmen wir sehr ernst, aber Großprojekte lösen meistens Diskussionen aus und Kritik. Das eine Leid, des anderen freut oder umgekehrt, glaube ich, das ist sehr wichtig, den gesamten Blick auf was zu werfen. Franz hat das schon ganz gut anklingen lassen. Das große Ganze heißt immer, wer profitiert davon und wer ist betroffen davon. Ich glaube, das ist ganz elementar in einer Analyse, wo es zum einen um Naturschutz geht, wo wir uns nach Regeln halten, den Konsens finden müssen mit natürlich den gewissen Interessensträgern, um die optimale Lösung zu finden. Wie wird sehr wahrscheinlich sehr polar diskutiert oder bipolar, weil die Interessenslagen meistens sehr weit auseinander sind und das Verständnis nicht immer da ist. Der Flächenverbrauch spielt damit hinein, wobei ich natürlich schon als Techniker sehe, dass gewisse Optimierungsmöglichkeiten da sind, um Anlagenkonzepte so zu gestalten, dass ein minimaler Flächenverbrauch machbar ist, also sich auf das Wesentliche beschränken und natürlich immer den Gesamtnutzen im Fokus zu haben. Weil genau der ist auch im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung. Wenn man sich vor Augen führt, was für Investitionen die Bergbahnen und die Tourismusbetriebe alle stemmen müssen, dann muss am Ende des Tages auch die Investition belohnt werden. Und das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und ich glaube, das ist bei der großen Betrachtung auch ein wichtiger Bestandteil, um eben Kritik an Großprojekten zu relativieren. Weil was wäre, wenn die ganze Talschaften keine Modernisierung erfahren würden, keine neuen Projekte anstoßen dürfen, weil eben irgendwas dagegen spricht? Dann hätten auch gewisse Talschaften sicherlich ein Thema mit Entsiedelung, weil die Wertschöpfung nicht mehr dermaßen gut ist, dass es ein attraktiver Lebensraum und Wirtschaftsraum darstellt.
Zum Flächenverbrauch möchte ich schon etwas sagen. Österreichweit machen die Skigebiete weit unter 1% aus. Da sind wir im Promillebereich. Und selbst im Bundesland Tirol, wo man ja immer davon ausgeht, dass wir doch sehr eine dichte Erschließung an Skigebieten haben, sind wir bei 3%. Wenn man die Flächen außen herum, die Freeriderflächen noch dazu rechnet, dann sind es vielleicht an 4%. Und ich denke, nachdem im Tirol 30% der Fläche unter Schutz steht, dann noch einmal ungefähr 20 oder 25% Hochgebirge, also wirklich absolutes Hochgebirge ist, wo sowieso nichts passiert, dann denke ich, dass das Land sehr gut geschützt ist und dass die paar Pisten, die wir da haben, glaube ich, die Wohlstandsbringer sind. Und wir selber verstehen uns auch als Wohlstandsbewahrer und auch als Wohlstandsverteidiger. Weil es ist ja ganz lustig, wenn man in der Hauptstadt sitzt und dann gerne Touren gehen möchte. Und wenn man dann mit seinen Skiern unterwegs ist, möchte man möglichst wenig andere Gäste sehen, damit man ganz alleine am Gipfel stehen kann. Also die Wünsche verstehen wir auch, aber dafür haben wir relativ wenig Verständnis, weil wir wollen haben, dass die Kinder in unseren Dörfern die gleichen Möglichkeiten haben zu studieren, sich auszubilden, ein anständiges Leben zu führen, wie das auch die Kinder in der großen Stadt haben. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir dafür kämpfen, dass auch der Tourismus natürlich auch im geordneten Bahnen, gibt ja auch Auswüchse, dass der Tourismus als Wohlstandsbewahrer in diesen Tälern einfach auch erhalten bleibt.
Wie wirken sich denn digitale Steuerungssysteme, KI oder Fernüberwachung auf den Betrieb und die Personalstruktur moderner Seilbahnen aus?
Es sind unterstützende Systeme, die sicherlich sehr optimierend für den Betrieb sind. Zum einen erhöhen sie die Sicherheit. Zum zweiten haben wir natürlich auch bei der Personalstruktur andere Einsatzmöglichkeiten des Personals. Grundsätzlich haben wir alle das gleiche Ziel, den Gast, den die Seilbahnen befördern, optimal zu betreuen. Jetzt gibt's halt eben die Möglichkeit, ich habe wirklich einen Mehrwert, weil ich den Gast beim Einstieg besser betreue und gewisse Annehmlichkeiten biete. Oder aber auch der Betreuer der Bergschutz oder einer Station andere Möglichkeiten hat, seine Arbeitskraft über den Tag gesehen einzusetzen. Ich glaube, das ist etwas, was wir akzeptieren. Wir haben digitale und KI-unterstützte Systeme, die uns den Alltag erleichtern. Warum nicht auch bei der Seilbahn? Um hier eben die bestmögliche Kostenstruktur darstellen zu können. Ich glaube, das ist auch im Interesse von den Betreibern und den Tourismusbetrieben, dass hier die eingesetzten Kosten nicht überborden und effizient Leistung am Gast selber stattfinden.
Franz, gibt es Ansätze, dass Seilbahnbetriebe in Österreich selbst Energie produzieren und einspeisen? Wir haben ja in der letzten Folge schon über Wasserkraft geredet. Da war das auch schon ein bisschen Thema.
Ja, es gibt einen vielfältigen Einsatz, auch in den letzten Jahren schon. Das wird weiterentwickelt, was Photovoltaik betrifft, aber natürlich auch Energieeffizienz, Wasserkraft, die ausgebaut wird, entsprechende Dämmungen, aber hauptsächlich auch Energieeffizienz. Allein bei Beschneiungsanlagen, glaube ich, haben wir die Effizienz um das Vielfache gesteigert. Das heißt, wir brauchen viel weniger Energie, wie wir immer gehabt haben. Und die technologische Entwicklung alleine bei den Seilbahnen, der Direktantrieb zum Beispiel, Getriebe fallen weg, die Direktübertragung und da wird an allen Ecken und Enden geschraubt. Und viele Unternehmen haben heute schon ganz nennenswerte Anschlusswerte bei Photovoltaik und in anderen Bereichen. Viele Tourismusorte werden heute mit Biomasse und mit Fernheizwerke beheizt. In meinem Hotel ist Öl nur noch in der Pfanne. Das ist in vielen Bereichen Österreichs so. Also der Tourismus ist ja an und für sich, kann man im Tourismusbericht nachlesen, mit 53% jene Sparte, die den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien hat. Und ich glaube, hier steht die Seilbahnwirtschaft an erster Stelle. Wir arbeiten daran, noch besser zu werden. Und wir wundern uns manchmal über die Kritik, die daherkommt. Es gäbe viele andere Bereiche, wo man sich hier besser aufhalten könnte. Die sind dann natürlich aber auch für unsere Bergsportfreunde, für die Vereine, Naturfreunde und Alpenvereine und so weiter, sind die natürlich dann nicht so werbewirksam, wenn man sich mit der Seilbahn anlegt. Dann kann man ein paar Mitglieder mehr erwerben. Das passiert natürlich nicht, wenn man einen anderen Betrieb angeht. Aber mit dem müssen wir auch leben.
Okay.
Darf ich noch was fragen, Franz? Rein Interesse halber, ihr habt ja eigentlich eine gute, ausgebaute Beschneiungs- und Leitungsstruktur im Gebiet. War es für euch noch nie ein Thema, dass ihr kommunizierende Teichanlagen zum Beispiel als Stromspeicher verwendet? Also sprich beim Füllen oder Entleeren, je nachdem wie der Strommarkt sich darstellt, hier was zu produzieren oder aufzunehmen?
Es gibt ein Projekt des Fachverbandes, wo wir eigentlich versuchen, mit einigen Unternehmen mal herauszufinden, ob wir unsere Schneiteiche, die einen erheblichen Höhenunterschied haben, oft manchmal sogar ein paar hundert Meter, dass wir die auch als Pumpspeicher verwenden können. Da sind wir dran. Wir versuchen, das zu optimieren. Einige Unternehmen, weiß ich, die versuchen, das auch auszuprobieren. Passt natürlich nicht bei jeder Schneeanlage, aber ist grundsätzlich einmal etwas, was wir untersuchen.
Dann würde es ja wie ein Batteriespeicher quasi funktionieren, ja?
Genau.
Man hat manchmal das Gefühl, dass es in Österreich ziemlich viel Wirbel gibt, wenn eine neue Seilbahn zum Thema wird. Täuscht der Eindruck oder warum ist das so? Ist es bei uns anders als in anderen Ländern auf der Welt, in denen ihr die Anlagen baut?
Nein, ich beginne mal in Österreich oder generell bei der Betrachtung, jede Veränderung löst den Widerstand aus. Es ist bequem, im Status quo zu verharren, als wie sich, sag jetzt mal, aus der Komfortzone rauszubewegen. Das ist das, was wir feststellen. Jeder Eingriff wird als Bedrohung interpretiert und da kommt oftmals die Presse sehr stark ins Spiel. Das geht emotional ab, die Diskussion, wird überspitzt formuliert. Das schürt natürlich Ängste, das schürt Vorbehalte und genau das gilt es hier ernst zu nehmen, um vielleicht im Vorfeld Aufklärung zu bewirken. Das Thema Seilbahn ist in Österreich in den Alpen bekannt, wird auch darum in die Schiene Tourismus und Freizeit gesteckt und weniger im urbanen oder Nahverkehr gesehen. Da gibt es schon mal eine Diskrepanz raus und ich glaube, dass die Wahrnehmung der Seilbahn auch von gewissen Interessensverbänden so dargestellt wird, damit sie nicht konkurrenzieren mit anderen Verkehrssystemen wie der Bus oder der Straßenbahn. Das zum einen, was in Österreich sich sicherlich anders darstellt wie im Rest der Welt. Wir haben eine sehr starke, etablierte Tourismusszene. Im Urbanen macht man noch gar keine Meter oder braucht es auch jetzt im Moment keine Seilbahn in erster Linie. In anderen Ländern, wo Seilbahnen realisiert sind oder schon geplant und in Umsetzung, sehen die Bevölkerungsteile, die angebunden werden, die neuen Möglichkeiten, die entstehen, wenn Mobilität angeboten wird. Und um das geht es. Mobilität ermöglicht ein Bewegen von A nach B. Somit kann ich zur Schule, somit kann ich zur Arbeit. Das Lebensumfeld ist freier und besser gestaltbar. Und das ist ein Mehrwert für denjenigen, der im Nahbereich der Seilbahn wohnt, weil er neue Mobilitätsmöglichkeiten hat. In Österreich wird es interpretiert, dass eine Seilbahn bei mir in der Nähe wird mein Grundstück abgewertet, beziehungsweise kann man mir in meinen Garten schauen. Das sind dann die zwei verschiedenen Ansprüche. Es mehren sich aber natürlich auch weltweit, auch in Lateinamerika, Widerstand. Woher der kommt, ist nicht immer ganz klar. Aber der eine oder andere fühlt sich halt übergangen. Und das hängt vielleicht mit der Diskussionskultur zusammen, dass gewisse Entscheidungen in anderen Ländern, Franz hat es angesprochen, anders getroffen werden. Kann sein. Für mich ist im Vordersten, also als oberste Prämisse gilt es, den Mehrwert darzustellen für die Bevölkerung, für die Region, um eben eine Lebensqualitätssteigerung mitbringen zu können, zu argumentieren zu können. Und dann wird sich das Ganze auch relativieren.
Ich verweise noch einmal auf die 3%, die die Seilbahnen als Fläche in Tirol nutzen, gegenübergestellt mit 30% geschützte Landschaft. Ungefähr noch einmal 30% Hochgebirge, absolutes Hochgebirge, wo nichts passiert. Und ich denke, auf 3% der Landesfläche einen riesigen Wohlstandsfaktor für das Land zu erzeugen, das ist gerechtfertigt.
Verkraftbar, meinst du? Kommen wir zum nächsten Themenblock, dem Verkehr. Der Verkehr in Zillertal ist im Winter oft überlastet. Welche Rolle könnten denn dabei Seilbahn- oder E-Mobilitätskonzepte bei der Entlastung spielen, Franz?
Seilbahnen spielen hier Entlastung. Ich habe schon gesagt, 7 Millionen Euro stecken wir in die Skibusse alle Jahre. Wir sind ein Teil des öffentlichen Verkehrs. Wir haben halt nur ein Riesenproblem in unseren Landen. Ich bin ja der Promoter von der Wasserstoffbahn im Zillertal gewesen. Wir könnten heuer bereits CO2-frei mit der Eisenbahn durchs Zillertal fahren, wenn wir nicht ein paar so Knallköpfe in Innsbruck gehabt hätten, die dieses Projekt umgebracht haben. Ganz bewusst umgebracht haben. Ich muss das in aller Deutlichkeit sagen. Jetzt streiten wir herum. Jetzt haben wir uns geeinigt auf einen Batteriezug. Ich bin der Meinung, das ist also ein Hybrid-Batteriezug. Das ist die zweite oder vielleicht wahrscheinlich sogar die drittbeste Lösung. Gescheiter wäre jetzt überhaupt eine Stromleitung durch das Tal zu ziehen. Nachdem wir aber so viel Zeit verloren haben und die Garnituren, die wir derzeit beschäftigen, schon so kaputt sind, dass wir fast wieder 10 Millionen Euro dazu brauchen, damit wir die Fahrzeuge überhaupt instand halten zu können, ist natürlich das Zeitfenster, eine Oberleitung zu bauen, auch sehr klein geworden. Und solange es so innovationsfeindliche Entscheidungsträger gibt, werden wir wahrscheinlich mit neuen Technologien immer dann, wenn die öffentliche Hand, wenn Steuerzahler, wenn Förderungen im Spiel sind, und das ohne dem geht es ja beim öffentlichen Verkehr nicht, immer dann, wenn solche Entscheidungsträger aus der Politik, auch aus der Beamtenschaft im Ding sind, dann wird es zäh und langsam. Gott sei Dank ist die Seilbahnwirtschaft privat aufgestellt. Bei uns werden Entscheidungen mit Technikern, mit Wissenschaftlern, mit entsprechend ausgebildeten Fachleuten werden Vorschläge erarbeitet, die werden umgesetzt, und zwar in relativ kurzer Zeit. Sobald die öffentliche Hand drinnen ist, kommt das heraus, was bei der Zillertalbahn der Fall ist, eine endlos Debattenschleife, die derzeit beispielsweise dazu führt, dass wir eine Trassenverlegung zwischen Aschau, Rohrberg und Zell am Ziller, wo wir quasi die Seilbahn mit der Eisenbahn über den Ziller drüber fahren, zur Talstation der Zillertalarena hinfahren und dann wieder auf die alte Trasse, dass wir das jetzt zwar alles verhandelt haben und alle Genehmigungen haben und auch alle Grundeigentümer haben, aber jetzt nicht mehr das Geld bekommen, das Ganze zu bauen. Also man arbeitet 15 Jahre an einem Projekt. Wenn es dann fertig ist, dann sagt die öffentliche Hand, wenn man Pech hat, ja, jetzt haben wir halt einmal momentan kein Geld, weil wir müssen sparen. Also so kann man nicht arbeiten und so kommt man auch nicht weiter. Vielleicht noch ein Wort zur Seilbahnwirtschaft. Wir sind nicht nur privatwirtschaftlich aufgestellt, wir sind zum Unterschied von Frankreich auch. In vielen Bereichen sind die Eigentümer der Seilbahnen meistens Menschen, die in den Dörfern wohnen. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil wenn ich einen großen Konzern habe, der irgendwo in Paris oder in Wien oder irgendwo seine Konzernzentrale hat, geht's nur ums Geld, geht's nur um den Ertrag. Wir liefern auch, nachdem alle unsere Eigentümer fast alle unsere Eigentümer in den Dörfern wohnen, liefern wir zusätzlichen Profit für die Dörfer, indem wir uns an allen Dingen beteiligen und überall versuchen auch mitzuarbeiten. Speziell gerade jetzt passiert unglaublich viel in Tirol und auch in Österreich. Was die Sommersaison betrifft, Radwege werden ausgebaut. Man versucht hier das Konzept auch breiter zu machen. Und das geht halt auch nur dann, wenn die Unternehmen in den Dörfern verankert sind und für die Dörfer arbeiten.
Reinhard, habt ihr Projekte in Planung, bei denen Seilbahnen gezielt als Verkehrslösung und nicht nur für den Skibetrieb gedacht sind?
Ja, alle Seilbahnen, die im urbanen Kontext als ÖPNV-Anlage fungieren. Das ist von Paris angefangen über Lateinamerika, die ganzen Länder, ob das Bolivien ist, ob das Guatemala ist oder Mexiko. Überall dort, wo integrierte Seilbahnsysteme im ÖPNV eine Aufgabe übernehmen, sind Seilbahnen als Verkehrslösung abseits vom Skigebiet im Einsatz. Dabei ist auch wichtig zu wissen, dass die Seilbahnen Betriebszeiten haben von 17, 18 Stunden pro Tag. Das ist sehr lange, sehr gut organisierte Service- und Wartungsintervalle vorhanden sein müssen und am Ende des Tages eine sehr stabile, verlässliche Betriebsführung vorhanden sein muss, um die Attraktivität oder das Gefühl der Fahrgäste zu erhalten, dass es ein sicheres und jederzeit verfügbares Verkehrsmittel ist. Das ist unsere Vorgabe, unsere Zielvorgabe, die versuchen wir einzuhalten und gemeinsam mit den Städten punktuell Erleichterungen für die Bevölkerung zu erwirken.
Und in Österreich?
In Österreich ist eine andere Diskussion. Ich glaube, da warten wir noch länger. Da haben wir sehr viel Widerstand. Wir haben zu einem, muss man auch ehrlicherweise sagen, ein sehr gut ausgebautes ÖPNV-System, das nicht viele Lücken aufweist. Wenn es jetzt aber um Gebietserweiterungen geht, dann würde es schon das eine oder andere Mal sehr Sinn machen, oder sehr viel Sinn machen, wenn man die Seilbahn als mögliche Option mit untersucht. Es gibt gerade in Großstädten wie Wien gibt es immer wieder Neubaugebiete, Erschließungen am Rand der Siedlung oder des Siedlungsrandes, und da muss vielleicht nicht gleich eine U-Bahn gebaut werden um sehr teures Geld. Da kann man mehr Bruchteil, ca. 10% vom Investment von einer U-Bahn kann man an Seilbahn realisieren und die spielt alle Stücke. Das wissen wir, wir haben höchsten Komfort. Der Erschließungsgrad ist sehr, sehr gut. Der Flächenverbrauch sehr minimal. Und dann haben wir noch den positiven Effekt, dass wir keine zerschneidende Wirkung am Boden haben. Sprich, wir haben keine Straße, wo man drüber muss, oder kein Gleis, wo man drüber muss, sondern die Ströme unterhalb der Seilbahn, die sind sehr variabel und offen. Und wir kennen es von der Piste, wir bewegen uns ja unterhalb der Seilbahn auch ganz frei. Und das ist, glaube ich, wäre ein interessanter Ansatz auch für die Verkehrsplanung und die Stadtplanung, diese Option zukünftig mehr zu berücksichtigen.
Zwei Fragen habe ich für euch noch zum Schluss. Wo seht ihr Tirol im Jahr 2035 in Sachen Mobilität? Und welches Projekt, real oder visionär, würdet ihr euch persönlich für Tirol wünschen?
Spannende Frage. Wenn ich die Glaskugel hätte, das wäre cool. Aber ganz ehrlich, es geht mir darum, den multimodalen Verkehrsansatz fertig zu denken oder weiterzudenken. Überall dort, wo es Sinn macht, natürlich. In einem Ballungsraum wird das ein oder andere Mal sicherlich eine Einschränkung im IV, also im Individualverkehr, stattfinden, um gewisse Flächen oder beziehungsweise Kapazitäten abzudecken. Nachhaltig wird sich hoffentlich was tun in Zeiten der Reiseabwicklung, also sprich die eventbezogene Verkehrssituation, wie es am Wochenende oftmals ist beim An- und Abreiseverkehr. Vielleicht kriegt man das mal besser in den Griff. Das wäre auch eine Entlastung für die ansässige Bevölkerung. Hätte auch sicherlich einen produktiven Beitrag zur nachhaltigeren Reisesituation, weil durch die Anreise eigentlich der größte Fußabdruck passiert, der CO2-Abdruck passiert. Und ja, der Wunsch wäre, dass man offen an Diskussionen rangeht, dann ergeben sich neue Möglichkeiten und Einsatzfelder für neue Anwendungen von bestehenden, erprobten Systemen wie der Seilbahn.
Ein Projekt, das ich mir für 2035, ich hoffe, ich erlebe das noch, sehr groß wünschen würde. Ich würde gerne dann mit dem Zug durch den Brenner Basistunnel auf ein Glasl Wein nach Bozen fahren. Und diese großartige Errungenschaft, die Tirol auch herausgebracht hat, gemeinsam mit der Republik, aber auch mit Italien, dann auch einmal noch einmal ausprobieren können. Und ich denke, dass Tirol, dass gerade bei uns im Westen sehr kreative Politiker am Werk waren. Alleine wenn ich mir in Tirol jetzt anschaue, dass wir eine U-Bahn durch das Inntal haben, in dem der Zug unten durchfährt. Und wenn ich von Wien bis Salzburg fahre, geht's super. Dann kommt die Durchstrecke bis Kufstein. Und von Kufstein geht es wieder in rasender Geschwindigkeit nach Innsbruck. Und ich denke, über die Jahrtausendwende wird im Verkehr übrig bleiben, die Unterinntaltrasse und der Brenner Basistunnel. Und diesen Geist, den damals die Politik hatte, den würde ich mir jetzt wünschen. Beispielsweise hätte ich den gebraucht bei der Wasserstoffbahn, wo man sich auch über zukunftsweisende Technologien drüber traut. Ich denke, 2035, dass dann im Zillertal die Zillertalbahn endlich moderner Zug ist, der dann auch fährt, dass es bis dorthin gelingt, dass auch die österreichische Bundesbahn und auch die deutsche Bundesbahn, dass diese Eisenbahnunternehmen den Transport von Urlaubsgästen, und zwar mit dem Gepäck, dann so organisieren können, dass es denselben Komfort hat, wie wenn ich heute nach Mallorca fliege und am Flughafen Innsbruck, so er im Betrieb ist, auch da knappern wir ja schon, stehen wir schon auf der Handbremse. Das ist auch so ein Thema, wo wir auch dringend schauen müssen, dass wir auch dort, wo es notwendig ist, den Flugverkehr auch entsprechend moderner abwählen. Aber noch viel mehr Nachholbedarf haben die Eisenbahnen. Und zwar nicht nur die letzte Meile oder die letzten 20 oder 30 Meilen und die letzte Meile, sondern vor allen Dingen auch die ganz großen Eisenbahnunternehmen in Europa, die ja teilweise noch mit unterschiedlicher Steuerungstechnik fahren und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, was den Komfort für den Gast betrifft. Es kann nicht sein, dass der Koffer mit dem LKW nach Tirol kommt und der Gast fährt mit dem Zug her und steigt dann um. Wenn wir so arbeiten, dann werden wir wahrscheinlich den Prozentsatz, den wir jetzt haben, dass Gäste nachhaltig anreisen, bei 4-5%, werden wir es nicht steigern können. Untersuchungen sagen mir, dass bis zu einem Fünftel der Gäste, wenn die Voraussetzungen stimmen, heute per Zug anreisen würden. Und das würde ich mir wünschen, dass wir in dieser Größenordnung im Jahre 2035 sind und damit auch wieder ein Teil der Kritik, die jetzt kommt, die wir übrigens untersuchen haben lassen, 2017 haben wir das Umweltbundesamt gefragt, wo der ökologische Fußabdruck für die Wintersaison ist und für den Sommer. Und dann ist eindeutig herausgekommen, dass es der Winter gefolgt vom Sommer ist, der den geringsten ökologischen Fußabdruck hat. Umweltbundesamt, Untersuchung aus dem Jahre 2017. Aber selbst bei dieser Urlaubsform ist die An- und Abreise mit 60-70% der CO2-Verursacher. Wie Reisen überhaupt natürlich CO2 verursacht, wenn man in der herkömmlichen Art und Weise fährt. Und ich würde mir wünschen, wenn es uns bis dorthin gelingt, dass wir mit möglichst vielen Elektrobussen, aber vor allen Dingen auch und die großen weiten Reisen von Hamburg nach Tirol, von Hamburg nach Österreich, von Hamburg nach Wien, dass wir hier dann auf den großen Eisenbahnunternehmen eben eine Komfortsituation haben, wie wir es heute am Flughafen kennen, dass ich mein Gepäck mitnehmen kann, dass das auch dann angeliefert wird, entsprechend, dann glaube ich, wären wir einen Riesenschritt weiter und hätten das Ganze dann noch einmal moderner, noch einmal besser gemacht. Wie wir natürlich jetzt schauen werden, dass wir gerade in den Tourismusdörfern, und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr viel besser wie auch die Städte, was inzwischen die Wärmeenergie, die Energieeffizienz und die CO2-Freiheit hat, sind wir, glaube ich, besser, wie viele uns zutrauen. In diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass wir 2035 in diesen beiden Themen Ausstieg aus Öl und aus dem Carbon-Zeitalter und die Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels und die Verbesserung der Komfortstruktur der großen Eisenbahnzüge, damit mehr Gäste mit dem Zug anreisen, das würde ich mir für 2035 wünschen.
Darf ich einen Wunsch anschließen, wenn es recht sein darf? Franz, ich würde gerne mit dir im Brenner Basistunnel auf ein Glas Wein mitfahren oder beziehungsweise anstoßen, 2035.
Ich bringe die Weinflasche mit.
Dann beginnen wir dann aber in Kufstein, steigen wir in Kufstein in den Zug ein und rattern dann durch Tirol unterirdisch bis nach Bozen. Alles Gute.
Lieber Reinhard, lieber Franz, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke.
Danke auch.
Und das war's für heute von Ein Mann, ein Wort. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Damit ihr nichts versäumt, abonniert unseren Kanal und wenn es euch gefallen hat, lasst uns eure Bewertung hier und empfehlt unseren Podcast weiter.